Hallo zusammen und willkommen bei Bright New Future, einer neuen Folge.
Tadam.
Ich habe drauf gewartet. Markus, stell dich nochmal kurz selber vor. Du bist heute Gast hier.
Ja, moin. Ich bin Markus und ich bin...
Markus Weiter?
Keding. Markus Keding ist mein Name.
Ich findet man auch im Internet, richtig?
Findet man ja. Alle bekannten Netzwerke, LinkedIn, Tinder, etc. pp.
Ja, du hast auch ein lustiges Instagram-Profil, habe ich gesehen.
Habe ich, ja.
Ist das so?
Ja, ich war mal ein bisschen unterwegs letztes Jahr, so durch Australien, Neuseeland.
Aber du sagst es, letztes Jahr. Das heißt, ihr gründet jetzt gerade, also es ist noch ein ganz frisch gebackenes... Startup-Pflänzlein.
Korrekt, ja. Das ist, wir sind noch ganz frisch und wir gründen jetzt gerade die Firma Metronus und da geht es halt um Virtual Reality und Reha und so ganz tolle andere Sachen.
Virtuelle Realität verstanden. Was? Reha.
Reha. Reha. Also wir reden über
Rehabilitation.
Richtig, absolut. Also wir sind im Medizinbereich aktiv und kooperieren da halt mit dem UKE und dem Mannschaftsarzt vom HSV.
Wie heißt das Startup?
Metronus.
Metronus. Metronus. Okay. Hat das eine Bedeutung?
Ja, es geht so um das Metronom und Taktgefühl, was man ja für die Übungen, die wir halt brauchen oder die der Patient dann braucht, auch benötigt.
Aber welcher Patient kommt dann zu euch? Gibt's da so einen klassischen Case?
Ja, also wir kooperieren halt, wie gesagt, mit dem Mannschaftsarzt vom HSV, der eine unglaubliche Ikone ist im Bereich Kreuzbandrisse.
Mhm. Wie heißt der?
Götz.
Götz.
Genau, Dr. Götz. Und
Götz Welsch, ne?
Götz Welsch, genau. Entschuldige bitte.
Jetzt ein bisschen mehr Zeit beim HSV. Glaube ich, hat man mir gesagt, nicht mehr in der allerersten Liga ist.
Kuss
an Götz.
Korrekt, ja.
Und den Fest.
Lag aber nicht an den Kreuzbandrissen, glaube ich. Obwohl, doch, lag sogar daran, ja. Der gute Müller war ja letztes Jahr fast die ganze Saison verletzt. Ja.
Aber hätte er eure App gehabt, wäre es anders
hätte er
gelaufen.
Benutzt, definitiv.
Du musst wissen, Kim ist totaler Fußballprofi, der hat sogar einen der größten Fußballpodcasts derzeit.
Ja,
wow. Ne? Ist der auch HSV-Fan?
Ein Ball, nein, zwei Meinungen oder so war das, ne?
Ja, genau.
Einfach um Werbung zu machen.
Ja, ganz genau.
Aber Fußball ist ja gerade nicht mehr so spannend.
Nee. Fußballtechnisch war das ein sehr schönes Jahr. Vor allem für mich als HSV-Fan.
Ja, cool. Und dann hast du gemerkt, der HSV steckt ab und gründest jetzt mal ein Startup, damit das in Zukunft nicht mehr passiert.
Quasi, ja. Also die Gründung stand bei mir eh schon immer auf der Agenda eigentlich. Und da ich dann Taha kennengelernt habe, der auf diese Idee vor gut einem Jahr jetzt, glaube ich, kam, habe ich gedacht, da würde ich mitmachen. Und so kam es dann dazu.
Okay, aber Reha und VR, wie passt, Reha und VR, wie passen das eigentlich zusammen?
Das passt sehr gut zusammen. Also was wir halt machen ist, wir geben halt eine virtuelle Realität vor, also eine Art Trainingsraum. Und der Patient, der dann halt seinen Kreuzbandriss gerade hatte und jetzt irgendwie ein paar Wochen in der Reha war, wird jetzt halt in unser, ihr müsst euch das wie so eine Art Cage vorstellen, in erster Linie. Also wir bauen im Krankenhaus halt ein Setup auf mit virtueller Realität. Und dort kann halt dieser Patient dann halt in Übungsräumen mit einem Trainingsavatar, also dieser Trainer wird dir dann halt sagen, was für Übung du ausführen sollst. Mhm. Und er selbst hat dann halt ein Spiegelbild von sich da. Und wir
das Virtuelle
halt,
dann.
Genau, das ist alles virtuell. Und wir können ihm halt gewährleisten, dass er halt ein Feedback bekommt, ob er die Übung halt richtig oder falsch ausführt.
Aber hat er dann eine Art, also weil ich sag mal jetzt mal so mit den klassischen Sensoren oder mit den Controllern, kriegt man ja noch kein Spiegelbild. Wie muss man sich dann die Motion Capturing quasi vorstellen?
Genau, also wir machen das Körpertracking momentan über eine Kamera und damit wird halt ein Skelett generiert und dieses Skelett bilden wir dann halt in Avatarform in der virtuellen Realität.
Das heißt momentan auch optisches Tracking.
Genau.
Ja? Das ist sowas, was die Xbox früher hatte, ne?
Quasi, ja. Ja. Wir sind jetzt eigentlich dieselbe Technologie die ein bisschen, bisschen weiterentwickelt, ja.
Okay. Okay.
Und das wird dann noch angereichert durch weitere Sensoren oder... Also ich glaube, das Problem ist dann tatsächlich, glaube ich, eine Feingliedrigkeit der Finger zum Beispiel.
Richtig, also natürlich eine Überlegung, die wir auch haben, ist halt Marker zu verwenden für das ganze Thema, was eine für den ersten Moment jetzt eine präzisere Möglichkeit uns geben würde. Aber natürlich technologisch ist das viel, viel spannender, mit Kameras zu arbeiten und ohne Marker den Patienten dann da aus seinem Fall rumzuhalten.
Aber nochmal resümierend, also ihr habt praktisch eine Cave oder ein Cage, wie auch immer, den baut ihr denn im Krankenhaus auf oder in irgendeiner anderen Stätte, wo... Reha stattfindet.
Richtig.
Ja.
Das ist also Cage ist jetzt dieser 3x3 Raum oder sowas, wo dann.
Genau, also brauchst halt ein bisschen Platz, um deine Übung natürlich dann deine Squats auch durchzuführen.
Damit du nicht gegen die Wand springst oder so.
Ja.
Genau. Und der ist dann letztendlich vermint mit Sensoren. Also optischen Sensoren, wie auch immer, Bewegungssensoren, die letztendlich mein Skelett tracken, also mich, mein Skelett und vielleicht auch meine Finger, meine Füße.
Wie genau, also Finger sind erstmal für uns nicht so interessant, weil wir uns jetzt erstmal auf die unteren Gliedmaßen, also wie gesagt, Kreuzbandrisse, hatten wir ja vorwiegend.
Aber nochmal, da werde ich dann praktisch aufgenommen und mehr oder weniger durch mitgeschnitten, ja, und wird analysiert, was ich tue.
Richtig.
Okay, so und wie wird das analysiert? Also sitzt da jemand am Bildschirm und guckt sich das an?
Nein, also wir sind dabei, einen Algorithmus zu entwickeln, der halt über Deep Learning dann dir diesen Trainingsplan generieren kann und dementsprechend über das Körperfeedback, was wir mit den Kameras halt aufnehmen, werden die Messwerte, also über Winkel dann im Knie, sprechen wir dann von der Winkelmessung, ausgewertet und dann kannst du halt dein Progress halt auch messen lassen.
Aber ist das der Vorteil, dass man quasi das Training digitalisiert und dadurch messbar macht und auch ein Stück weit visualisiert, wenn du sagst, man spiegelt quasi das eigene Selbst quasi nochmal vor sich, dass man, also einfach zur Bewusstmachung, oder wo ist der entscheidende Mehrwert, das Ganze in VR zu machen?
Also ein großer Vorteil von VR ist natürlich die Immersion. Mhm. Also in dem Moment, wo ich halt diese Übung dann halt ausführe und nicht irgendwie eine Krankenhausumgebung habe, sondern meinetwegen das Ganze am Strand mache, gehe ich natürlich ganz anders mit meinem Körper um und habe auch nicht die Angst, diese Übung halt auszuführen. Mhm. Und durch die Gegebenheit, dass wir halt dann Feedback geben, ob diese Übung halt sauber ausgeführt ist oder nicht, ist das für den Nutzer oder für den Patienten natürlich ein ganz anderes Gefühl. Und des Weiteren arbeiten wir halt dran, eine Gamification einzubauen. Mhm. Also, dass du halt nicht mehr nur einfach, okay, mach jetzt deinen Squat viermal hintereinander, sondern dass du dann während deines Squats halt dann vielleicht Skifährst.
Auch nicht schlecht. Also fahre ich eine Piste runter und ich mache praktisch meine Squats. Das ist eigentlich ganz lustig. Ja. Oder wenn ich, ja. Also eigentlich, diese Meditations-Apps sind ja auch gerade voll im Kommen. Das, wenn ich dann am Strand praktisch meine Yoga-Übungen mehr oder weniger durchführe. Ja, das ist dann die Idee dahinter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ist so ein Stück weit der Objektivierung dient. Wenn ich das Ganze natürlich jetzt irgendwie mit Daten, also die Daten erfasse, die ich von mir gebe, indem ich ja diese Übungen jetzt durchführe. Ich kann mir vorstellen, so eine Reha-Übung, das sind schon ein paar mehr Wiederholungen, die ich da machen muss. Ja? Also wenn so ein Mensch neben mir steht, ein Arzt, ein Physiotherapeut, das sind ja auch nur Menschen, die stehen dann teilweise noch irgendwo im OP oder was weiß ich, haben lange Schichten. Und wenn die dann neben mir stehen müssen, dann sind die vielleicht in Stunde 8, 9, 10 nicht mehr ganz so fit wie ganz früh morgens. Mhm. Menschen machen ja auch Fehler, kennen wir alle. Ne? Autonomes Fahren ist auch immer das große Thema. Menschen sind die Fehlerquelle. Wie kriegen wir den Computer besser als die Menschen hin? Und steckt das nicht auch genau in diese Nische, dass du einfach ein objektives System hast, was deine Bewegung dementsprechend trackt und immer vergleichbar miteinander sind in der Historie.
Absolut.
Je nachdem, wer das anguckt. Also es ist egal, wer es anguckt, es ist praktisch immer der gleiche Beobachter, und zwar die Maschine. Wenn ich halt irgendwie abweiche um den und den Grad oder zu schnell bin oder wie auch immer, dann schlägt das Ding aus.
Vollkommen korrekt. Also was wir machen, wir wollen den Physiotherapeuten auch nicht ersetzen, sondern wir wollen ihn unterstützen. Und wie du gerade sagst, so Überarbeitung und zu viele Patienten auf zu wenig Therapeuten ist ein Fall, der momentan stattfindet. Und in dem Moment, wo wir halt diese Vergleichswerte halt auch bilden können, also diese Messwerte und dieses Measurement halt und den Progress dann halt aufzeigen können über ein Dashboard oder eine App, ist das natürlich für den Arzt oder den Therapeuten wesentlich einfacher, den Fortschritt halt zu bewerten.
Und ist ja auch im Endeffekt so die ganze... Ich sag mal, das musst du irgendwie, kannst du auch zu Hause machen jetzt wahrscheinlich dann, ne? Also ja, wenn du dann das Setup mehr oder weniger hast.
Genau, das wäre dann so ein bisschen so der Freeletics-Gedanke, ne? Was halt irgendwie ein Video, jemand macht dir das vor, aber ob es dann richtig oder falsch ist, weiß kein Mensch.
Ja, so ein bisschen so Ersatz zur Krankengymnastik dann, ne? So, aber der überwachten Krankengymnastik.
Ja. Oder
so,
ne? Mhm. Aber in der Realität denken ja relativ viele Leute an Games, ja, in erster Linie. Wie macht ihr denn, also erstmal, ihr nutzt ja sicherlich die virtuelle Realität aus einem bestimmten Grund. Und wie haltet ihr den Patienten bei Laune? Wir haben jetzt gelernt, der Arzt, der muss da irgendwie nicht nervig daneben stehen und stundenlang zugucken, sondern das macht die Maschine. Aber wie wird der Patient bei Laune gehalten?
Naja, zum einen hat man natürlich immer so diese Competition. Also in dem Moment, wo ich mich vielleicht mit einem Highscore von Lewis Hölby oder so, dass er nicht verletzt ist, vergleichen kann, ist das natürlich ein Anreiz. So, also diese ganzen,
das heißt, Gamification macht ihr auf jeden Fall.
Gamification definitiv. Das, was ich gerade meinte mit dem Skifahren,
ja.
Das ist natürlich ein wesentlich spannenderer Akt, als irgendwie fünfmal hintereinander seinen Squat halt durchzuführen. Und damit hat der Patient auch wesentlich mehr Spaß an der Übung, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr Erfahrungen damit gesammelt, was es auch neurowissenschaftlich irgendwo macht? Oder wo der Benefit auch daran liegen könnte noch?
Ja, im Neurobereich gibt es ja schon einige Startups. Also hier jetzt im deutschen Raum ja auch Retrobrain, die dann halt eher dann das Ganze in Altersheim und so, also ein bisschen spielerischen Gedanken halt haben. Bloß bei uns ist halt die Ausführung der Übung halt wesentlich präziser. Also, ne, es geht jetzt nicht darum, irgendwie sich einfach nur nach links oder rechts zu bewegen, sondern wie gesagt, sauber seine Übung durchzuführen, eine saubere Reha zu haben und das am besten halt möglicherweise unabhängig von einem nicht möglicherweise unabhängig von einem Therapeuten.
Könnte man sich das auch vorstellen, oder vielleicht greife ich da jetzt auch zu weit nach vorne, aber Reha ist jetzt ja mal eins. Mhm. Und ich sag mal, der nächste Schritt wäre, dass man sagt, okay, man macht das, bevor die Reha überhaupt notwendig wird, dass man irgendwie auf Leistungsoptimierung geht oder so ein bisschen...
Präventivmedizin
meinst du? Genau, ganz genau.
Genau, also Prävention ist definitiv ein Punkt, mit dem wir uns beschäftigen und der auch in Zukunft kommen soll. Bei uns basiert natürlich jetzt viel darauf, was für Daten wir erfassen können, wie viele halt auch in nächster Zeit. Und sobald das Tracking dann auch so präzise ist, dass man das halt auch für präventive Maßnahmen dann verwenden kann, also dass ich, wie gesagt, halt nicht nur ein Video vor mir habe, wie es jetzt bestimmte Fitness-Apps halt machen, sondern direkt ein Feedback bekomme, bildet das natürlich ungemeine Vorteile ab. Ne? Also da spricht man dann vielleicht nicht nur von präventiven Maßnahmen in Krankenhäusern, sondern wirklich vielleicht auch im Fitnessbereich.
Ist das vielleicht auch einfacher? Kann ich mir jetzt vorstellen. Also das so ein Präventivthema, das hat ja eher was mit Sport und Fitness zu tun. Das kann man vielleicht auf der Schiene letztendlich verkaufen. Aber wenn ich tatsächlich ein Medizinprodukt haben will, meines Wissens nach muss man das lizenzieren lassen. Das ist, glaube ich, ein relativ komplexer Prozess, oder?
Da spricht man dann von dem ersten und zweiten Gesundheitsmarkt. Also im ersten Gesundheitsmarkt, wenn wir halt mit Krankenhäusern direkt arbeiten, braucht man keine Zertifizierung. Wenn wir aber nachher in Privatpraxen gehen oder auch für den Heimgebrauch das Ganze aufbauen, dann definitiv
braucht man eine. Man braucht da keine, weil das Krankenhaus quasi so der Experte ist, der das dann selbst einschätzen kann? Oder wie kommt da diese...
Ja, quasi. Also wie gesagt, dadurch, dass es der erste Gesundheitsmarkt ist und die Zusammenarbeit halt mit den Krankenkassen so direkt ist,
ist Achso, okay. auf jeden Fall keine... Ich habe jetzt gerade gehört, dass es gibt eine App, die Kindern, die Tendenzen haben zum Schielen, wo man früher die Augen abgeklebt hat.
Ich bin gespannt jetzt hier.
Da gibt es jetzt eine App, ich glaube so eine iPad-App oder sowas. Und die macht im Endeffekt das Gleiche, die überlagert zwei Bilder und hat dann wie so eine Art Pac-Man oder irgendwie sowas. Du kannst es aber nur erfolgreich bestehen, wenn du beide Augen einsetzt. Und darüber kriegen die tatsächlich vermehrt Erfolg hin. Und das ist jetzt, glaube ich, die erste App, die von den deutschen Krankenkassen quasi akzeptiert wurde. Und diese App kannst du, also die, wenn du die im App Store gekauft hast, kannst du danach den Kaufbeleg bei deiner Krankenkasse einreichen und das wird abgerechnet.
Oh, das ist cool.
Also, weil das ist ja im Endeffekt auch genau so ein Aufzeig schon, wo du es schon gesagt hast. Man hat eigentlich bei Apps oder bei grundsätzlich irgendwie VR oder was immer so das Spiel im Kopf. Aber das ist jetzt mal so ein total relevanter Case, der tatsächlich schon bei den Krankenkassen aber akzeptiert wurde.
Das ist auch das Thema, ne? Also wenn ich jetzt an die Krankenkasse denke, dann denke ich jetzt nicht an wirklich die Innovationsspeerspitze Deutschlands. Mhm. Ja, also Krankenkassen sind für mich halt eher so im Vergleich eine Behörde. Ja? Und jetzt hört man immer mehr, dass, glaube ich, eine Techniker-Krankenkasse hier in Hamburg macht so ein Innovation Lab. Überall entstehen jetzt irgendwelche Innovation Labs. Mhm. Ne? Also die haben jetzt irgendwie auch gemerkt, im Rahmen der Digitalisierung müssen wir jetzt irgendwie was machen. Ne? Und dann werden die auf einmal so eine App letztendlich aufmerksam und winken das Ding durch. Insofern könnte es ja für euch auch ein Thema werden, um mit Krankenkassen zu sprechen, oder?
Das tun wir auch.
Das tut ihr
also
auch.
Also definitiv, ja. Also Krankenkassen sind ganz spannend für uns. Nur muss man da halt, wie du gerade sagst, sind halt Behörden, ne? Sind das relativ langsame Vertreter.
Aber wie geht man darauf? Dann sagt man quasi, also weil dann Krankenkasse wäre ja, entweder gibt es irgendwo eine feste Einrichtung, stationär, wo ich hingehe, oder ich miete mir sowas mit nach Hause irgendwie, dass ich sage, okay, ich habe jetzt meine, ich sag mal, irgendwie Krankengymnastikphase, habe ich irgendwie 6 Wochen, 8 Wochen nach meinem, was auch immer, dass man dann sagt, okay, hier ist quasi das Setup, das kriegst du in der Box, das kannst du bei dir im Wohnzimmer aufbauen und dann wird das quasi darüber abgerechnet und ihr seid dann quasi so der Hardware-Software-Lieferant dazu?
Das ist genau der Use Case, den du gerade ansprichst. Also jetzt im ersten Fall, den wir jetzt haben, ist, dass wir in Krankenhäuser gehen. Da ist das alles gar kein Problem, weil die Krankenhäuser, wie gesagt, direkt mit den Krankenkassen zusammenarbeiten. Im zweiten Fall sprechen wir aber davon, dass ja, wenn eine Krankenkasse jetzt deine Reha bezahlt, dann redet man von 2 Wochenstunden, 5 Wochen. Mhm. Also das ist natürlich für eine Arbeitsfähigkeit, die wiederhergestellt wird. Wenn ich aber so ein bisschen vielleicht zu Hause meinen Sport mache oder auch im keine Ahnung, Fußballspiel, weil ich spiele Basketball ganz gerne, dann ist das ja überhaupt gar kein Verhältnis. So, und in dem Moment haben wir ja natürlich einen Vorteil, weil wir Übungsmaßnahmen für den Patienten geben können für geringere Kosten, als es ein Therapeut im Krankenhaus tut. Mhm. So, und das ist ein sehr interessanter Case für die Krankenhäuser.
Wie sieht denn der Reha-Markt überhaupt aus? Also ich glaube, Reha ist ja relativ teuer, richtig? Also du hast ja, glaube ich, recht lange Sitzungen, mehrere Monate teilweise. Und ich glaube, die werden durch gesetzliche Krankenkassen gar nicht gecovert, richtig?
Nee, ich glaube, es sind die Rentenversicherung, so oder so, die dafür zahlen.
Okay.
Ja, das ist ja auch spannend.
Aber wir hatten ja am Anfang, dass jetzt zum Beispiel irgendwie auch der HSV-Arzt involviert. Mhm. Ich meine, im Profisport gibt es ja auch das Thema. Ja? Wenn jetzt ein Profi sich das Band wehtut oder das Kreuzband reißt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was kostet das am Tag, wenn so einer ausfällt? Hast du eine Ahnung?
Ja, also im Profisport in Deutschland, da redet man von grob 4.000 Euro.
4.000 Euro pro Spieler am Tag. Und dann, weiß ich, wie lange man ist man platt mit so einem Kreuzbandriss?
Um die 7 Monate.
Wenn man einfach nur schafft, 10% schneller zu sein. Ja? Oder einen Monat, sagen wir mal, schneller zu sein. Das wäre natürlich ganz geil, weil wenn ich das jetzt mal so hochrechne, das sind dann ja so um die 100.000 im Monat,
das ist korrekt,
die da anfallen. Weißt du, wie viele Spieler in der Liga letztendlich an sowas erkranken?
Ja, also man spricht davon, dass das pro Verein, also so eine Erkrankung, die jetzt wie ein Kreuzbandriss, das könnte so einer der Saison, die Saison sein, also bei dem Durchschnittswert.
Mhm. Einer
also
pro Saison.
Einer pro Saison, dann hast du so 18 Spieler. Im Jahr, natürlich auf alle, jetzt noch die erste Bundesliga gerechnet, mehrere liegen in Deutschland, europaweit ist Fußball sowieso sehr vertreten und
das ist ja schon ganz alleine, also mal Fußball beiseite, es gibt ja noch andere Sportarten, wo man sich die Extremitäten verletzen kann. Ja. Und im Basketball, American Football in den USA, da wird ja ein Heidengeld für die Leute gezahlt, wird ja noch mehr gezahlt als in der Bundesliga teilweise. Das ist ja, also wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann ist das ja schon ein Milliarden-Case.
Ist es auch. Also,
oh, wir reden hier mit dem Einhorn.
Möglicherweise, das hoffen wir alle, ja, welche Farbe soll der Porsche haben. Nee, tatsächlich, also gerade wenn wir, wie du gerade den US-amerikanischen Markt ansprichst, reden wir ja über ganz andere Gehaltsklassen. Also die Teams sind erstens größer, wenn wir über American Football reden, als auch die Auswahlzeiten sind exponentiell höher. So, und das ist sehr, sehr attraktiv, also für uns halt relativ schnell international zu gehen.
Wenn wir jetzt mal aber, hast du Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland von solchen Sachen, also von der Erkrankung oder wie viele Leute reagieren, also wie viele sind insgesamt betroffen, also jetzt mal von den Profis fernab?
Ja, also es hängt ein bisschen vom Case ab, ne? Also jetzt so bei Kreuzbandrissen ist das natürlich eine ganz andere Zahl, als wenn du jetzt noch irgendwelche Frakturen mit reinnimmst oder sonst irgendwas. Also wenn wir jetzt auch deshalb von der Zahl her ist der präventive Bereich natürlich wesentlich schöner oder Diagnostik auch wäre ein unglaublich toller Bereich, aber dafür musst du halt ganz andere Gegebenheiten erstmal vorstrecken, als dass wir das gerade können.
Präventivbereich, daher hole ich ja letztendlich auch meine Referenzdaten, oder? Also wenn ich jetzt über den Profisport nachdenke, ja, wenn ich den Soll- und Ist-Zustand vergleichen möchte, dann mache ich das natürlich, irgendwie muss ich das ja in einem gesunden Zustand einmal durchlaufen, das Programm, um zu wissen, wann ich denn wieder fit bin. Wenn ich denn letztendlich tatsächlich mal meine Extremitäten, mein Kreuzband reiße, dann, damit ich dann einfach weiß, wann bin ich wieder auf dem Niveau, oder?
Ja, absolut. Also für uns sind diese, du sagst ja gerade so Soll-Ist-Werte, also die Nullwerte, so bezeichnen wir es, sind natürlich super spannend im Profibereich, ne? Also wenn man da jetzt Daten vom HSV, von einem gesunden Spieler auch noch, vergleicht mit jemandem, der jetzt, weiß ich nicht, vielleicht Mitte 40 ist.
Mhm. Und sich oder beim Erstligisten.
So einem, ja, einem echten
Erstligisten. Anderen Erstligisten.
Ja.
Ach ja, stimmt, da war ja was.
Ja, mein Kopf ist gerade noch nicht abgestiegen, aber ja, korrekt. Also das sind super interessante Daten und Vergleichswerte, die wir definitiv anbringen. Genauso wäre es super interessant, wenn unser Konzept ja auch in der Prävention dann einfach für dich als Autonormalverbraucher eine Rolle spielt. Du spielst 10 Minuten und
deine Werte werden halt gespannt. Den Business Case. Du machst einfach Mannschaften miteinander vergleichbar. Die müssen einfach präventiv alle dieses Programm, dieses komplett objektivierte, normalisierte Programm durchlaufen und du kannst praktisch einen absoluten Fitness-Test machen. Welche Mannschaft ist die fitteste? Wie geil wäre das denn?
Das wäre richtig geil,
ja. Das heißt, sie können ja richtig Daten erheben, die jetzt mal ab. Das ist natürlich, Sport ist da der Nebeneffekt oder letztendlich der Katalysator, aber ihr könnt ja richtig viele Daten erheben, die echt interessant wären, auch für die Medien.
Absolut. Also wie gesagt, gerade so diese
Messbarkeit. Ich nehme so und so viele Anteile. Jetzt hier, wer sich beteiligen möchte, ruft jetzt an.
Genau, Nummer wird eingeblendet.
Wird eingeblendet, ja.
ja, also absolut. Also gerade diese Messbarkeit, Fortschrittsanalyse, das ist das, was interessant ist. Also dass der Arzt halt wirklich nicht mehr daneben stehen muss und sich angucken muss, okay, jetzt in unserem Fall halt, wenn wir mit Kreuzbandriss reden, der und der Winkel stimmt, sondern er hat halt seine iPad-App, das wurde vorher ausgemessen.
Ja. Ja, super. Aber ich sag mal, das ist ja auch jetzt Fußball ein Thema. Ich stelle mir jetzt gerade so Läufer vor. Und also davon gibt es ja, nehme ich jetzt mal an, mehr. Also ich kriege es jetzt gerade bei meiner Freundin mit, die für Marathon trainiert. Und dann in so einer Trainingsphase hast du ja diverse Sachen, wo man irgendwie sagt, ja, okay, hier funktioniert mein Knie nicht hundertprozentig, ich muss irgendwie muskulär gegenarbeiten oder aufbauen oder was auch immer. Ja. Aber solche Sachen wären dann ja quasi auch darüber wahrscheinlich besser messbar.
Das ist ja unser Ziel. Also unser Ziel ist jetzt nicht nur dem Profibereich in der zweiten Bundesliga im Fußball abzudecken, sondern langfristig halt ein Produkt zu schaffen, was so präzise ist, um halt Vergleiche sportübergreifend als auch irgendwie Gesundheitschecks.
Also jeder Sport letztendlich genau. Auch adressieren. Ja. Warum VR nicht Augmented Reality?
Hat zweierlei Gründe. Also im ersten Schritt ist VR für unseren Case gerade weiter. Also wenn wir darüber reden, dass wir in Krankenhäuser gehen wollen, ist einfach dieser abgeschottete Raum wesentlich attraktiver.
Ja. Das Holodeck sozusagen.
Genau. Ja. Wenn wir über Zukunftsmusik reden und über unseren Plan, in den Massenmarkt zu gehen, dann müssen wir über Augmented Reality sprechen. Allein aus Verletzungsgefahr, weil man vielleicht mal sein Sofa nicht sieht.
Das heißt, es gibt praktisch, ihr verfolgt praktisch beides, aber jetzt gerade VR.
Genau. Also hat, wie gesagt, zweierlei Gründe. Also meiner Meinung nach ist Virtual Reality einfach ausgefeilter, technisch mittlerweile oder noch. Und auch wenn Augmented Reality im Kommen ist, ist es für uns einfach zu früh, als dass wir darauf jetzt direkt setzen können.
Im Endeffekt, die Mechaniken sind ja auch die gleichen dann, ne?
Ja, genau. Es wird eine Portierung dann.
Okay. Jetzt sind wir gerade schon fast am Ende der ersten Hälfte. Magst du nochmal sagen, wie sieht so euer Gründerteam aus? Also wer ist da drin? Also du hast jetzt schon gesagt, ein Arzt ist drin. So, was ist dein Background?
Genau, also Taher Pham ist unser CEO, der ist Arzt.
Taher Pham?
Taher
Pham, okay.
Genau, wird bestimmt auch verlinkt.
Auch eingeblendet jetzt.
Der ist jetzt eingeblendet, akustisch. Ich schneide einfach irgendein Wort von mir rein.
Hallo. Nee, der ist Arzt. Und dann haben wir noch als CTO einen jungen Herrn, der heißt Max Braun. Und der ist unser CTO, wie gesagt, und hat eher so einen Gamification-Hintergrund. Also er ist Game Designer über Jahre gewesen und kannst da sehr weiterhelfen. Und ich bin der BWL-Part.
Ah, okay.
Also hier, da ja Titel alles sind, bin ich der CEO.
CEO, MO. CXO bist du
dann. Genau, alles, was übrig bleibt, mache ich dann.
Okay. wie muss man sich das vorstellen? Also ihr seid wann gegründet oder seid jetzt gerade?
Wir sind quasi gerade in der Gründungsphase. Also offizielle Gründung planen wir in 2 Monaten. Mhm. Ja.
Okay. Boah, wir trommeln jetzt aber schon mal fleißig, deswegen, wir haben uns ja mal vorgenommen, ein paar jüngere Startups einzuladen, einfach mal um das ganze Spektrum zu zeigen. Ja. Weil jetzt sind die Probleme noch frisch, nachher habt ihr ganz andere Sorgen.
Das stimmt, ja. Also der Prototyp steht jetzt gerade, die klinische Studie ist in Sicht, also dass wir unsere ersten Cases im Krankenhaus ausprobieren und mit denen weiterentwickeln und
super.
Hoffen wir mal, dass es so weitergeht.
Cool, Markus, schöner erster Teil, wir freuen uns auf den zweiten.
Ich denke auch, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare.
Genau, bewertet uns, wo ihr nur könnt, teilt, wenn ihr das mögt.
Bitte teilen, ja.
Ja, und...
großartig mit euch
jetzt vergessen?
Sein, muss ich noch mal sagen.
Im zweiten Teil reden wir dann darüber, wie die Reise zum Einhorn passieren kann. Ne?
Ja, oder Drachen. Ne? Also man nimmt ja immer Fantasie und Fabelwesen für Milliarden und 10 Milliarden Summen.
Okay,
also aus gutem Grunde. Wenn es ein Elefant wäre, den gibt es ja wirklich. Den kann man dann auch wirklich erreichen. Aber na gut.
Einhorn wäre schon schön.
Einhorn wäre schön. Kleb einfach ein Horn auf dem Pferd drauf. Gut, tschüss.
Ciao.
Ciao.